Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit dem Virus ist ein neues Genre der Selbstreflexion entstanden, das Corona-Tagebuch. So ziemlich jede Zeitung und jede Institution, die etwas auf sich hält, hat einen Chronisten oder eine Chronistin verpflichtet, ganz persönliche Beobachtungen und Erfahrungen zu dokumentieren. In der Natur des Corona-Tagebuches liegt es also, das Gefühlte, Gesehene und Erdachte nicht für sich zu behalten, sondern es mit anderen zu teilen. Die Schriftstellerin Jagoda Marinic führt so ein Corona-Tagebuch, auch ihr Kollege Thomas Glavinic. Und das Literaturhaus Graz hat sogar eine ganze Literatengruppe gewinnen können, regelmäßig zu notieren, was in ihnen und um sie herum geschieht. Auch der Philosoph Markus Gabriel ist Autor eines Corona-Tagebuchs, nicht schriftlich, sondern in Wort und Bild. Für Dreisat ZDF lädt Markus Gabriel in sein heimisches Philosophenwohnzimmer und reflektiert das große Ganze in Corona-Zeiten vom Sofa aus. Jetzt begrüße ich Markus Gabriel, der an der Universität Bonn den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit innehat, am Telefon. Guten Tag, Herr Gabriel.
Ja, schönen guten Tag.
Wie erklären Sie das, dass kluge Köpfe sich derzeit auf das Tagebuchschreiben besinnen?
Naja, also dieses Genre dient ja jetzt dazu, eine schwierige Lage aus verschiedenen Perspektiven zu schildern. Und da uns diese Lage ja auch alle massiv subjektiv und persönlich betrifft, ist es auch eine gute Gelegenheit zu artikulieren, wie sich eben aus verschiedenen Perspektiven eine massive, die gesamte Welt umspannende Krise anfühlt.
Also der Perspektivwechsel sozusagen durch die Hintertür, weil wir uns nicht mehr so begegnen, schreibt jeder über seine Erfahrung und das kommt dann wieder sozusagen in der Mitte zusammen?
Richtig, genau. Das ist sicher Teil dieses Vorgangs. Und was wir jetzt auch lernen können, hoffentlich, ist wieder zu schätzen, dass es Subjektivität gibt. Das heißt, dass unser Blick auf die Wirklichkeit selber etwas Wirkliches ist. Wir haben in gewisser Weise lange Zeit soziale Systeme so gebaut, dass wir uns anonymisiert haben. Ja, also, dass wir zwar unsere Statements abgeben in den sozialen Medien und so weiter, dass die aber immer so Stereotyp sind. Ja, also man erkennt ja auf Facebook sofort, welche Partei jemand wählt an dem, was man so liked und so weiter. Und echte Subjektivität kommt jetzt zum Vorschein, weil wir wirklich in unserer Individualität betroffen sind.
Dieser Subjektivität, die Sie sonst, wenn ich Sie richtig verstehe, vermissen, der kann man ja sozusagen oder der wird zurzeit entgegengesetzt, die Objektivität, zumindest die vermeintliche Objektivität, es herrscht ja momentan das Primat der Medizin, der Wissenschaft, Aussagen etwa von Virologen, so manch macht es ja den Eindruck, sind oberstes Gesetz. Welche Gefahren sehen Sie in so einer, ich nenne es mal Monokultur einer einzigen Disziplin?
Naja, also es liegt ja im Wesen eines universitären wissenschaftlichen Wissensanspruchs, multiperspektivisch zu sein. Das gilt natürlich auch für die einzelnen Disziplinen und so weiter. Und das System Coronavirus ist eben nicht nur ein medizinisches Problem, das ist es vorrangig als Virus oder eben naturwissenschaftliches Problem, sondern, wie wir jetzt ja alle schon wissen, ein hochkomplexes soziales System, das alle Dimensionen des Menschseins anspricht. Und wir müssen alle diese Dimensionen multiperspektivisch mit den dazu geeigneten Methoden untersuchen. Und dazu gehört eben auch die Perspektive der Subjektivität oder des Geistes, die von den Geistes- und Sozialwissenschaften eingenommen wird, eben auch von der Philosophie. Wenn wir diese Multiperspektivität jetzt drastisch vernachlässigen, dann führt das natürlich dazu, dass wir uns als Menschen nur noch sehen als potenzielle Virenträger. Und das wäre natürlich ein gefährlich einseitiges Menschenbild.
Da sind wir aber natürlich in einer gewissen Weise subjektive Virenträger. Ist das vielleicht auch die Krux der aktuellen Debatte?
Ja, also ein Krux der Debatte ist in der Tat das Folgende. Wir haben eine große Schwierigkeit damit, das Verhältnis von Subjektivität und Objektivität auf eine richtige Weise zu bemessen. Deswegen habe ich ja festgestellt jüngst, dass wir ein ganz merkwürdiges Umschlagen haben. Wir hatten zuerst eine lange Zeit die Befürchtung, dass der Populismus die Tatsachen bestreitet. Ja, also Donald Trumps Klimaleugnung und so weiter oder Bolsonaro in Brasilien. Das war ja sozusagen eine Wissenschaftsskepsis, die völlig unbegründet war. Und jetzt ist plötzlich sozusagen die Weltlage umgeschlagen von einer übertriebenen Wissenschaftskritik hin zu einem genauso übertriebenen Wissenschaftsglauben, der es so aussehen lässt, als könnte man politische Entscheidungen alleine naturwissenschaftlich-technologisch rechtfertigen. Das wäre genauso falsch. Ja? Also wir müssen eben Subjektivität und Objektivität ins richtige Verhältnis setzen. Und das kann man nicht durch Naturwissenschaften alleine.
Sie haben jetzt gerade einen großen Wechsel beschrieben, einen anderen Wechsel, den beobachte ich zurzeit oder viele beobachten ihn wahrscheinlich in diesen Krisenzeiten, dass nämlich bei einzelnen Menschen doch deutlich zu beobachten ist, dass so eine Krise die vorherrschenden Charaktereigenschaften, die man sowieso schon kennt, ja, dass die nochmal besonders prägnant hervortreten. Kann man das auch über einen Staat sagen? Beobachten Sie das gerade?
Ja, ganz entschieden. Also das ist ja auch das Wesen einer Krise. Krise kommt von dem griechischen Wort krinein, entscheiden, selegieren, ja, auswählen. In einer Krise wird deutlich, wer man ist und wer man sein will. Deswegen ziehen sich ja auch viele in Nationalstaaten zurück und es wird ein neues Vertrauen auch gegenüber dem Staat und so weiter aufgebaut. So, das hat eine gute Seite, weil man sich kennenlernt als Individuen und auch als Sozialsystem. Das hat aber auch eine gefährliche Seite, weil sich dann diese kleineren Systeme gegeneinander einigeln, obwohl die Gefahr eine globale ist. Also es ist völlig richtig, dass wir jetzt plötzlich eben dadurch auch Stereotype wahrnehmen. Ja, also lächerliche Vorstellungen. Um mal ein neues aufzurufen, von dem bisher hier noch nicht so berichtet wurde. Meine japanischen Freunde berichten mir zum Beispiel, dass in Japan die Sache so gesehen wird, dass wir Europäer eben besonders schmutzig und unhygienisch seien, sodass es kein Wunder ist, dass wir so besonders betroffen sind.
Ja. Da bricht einiges hervor sozusagen. Gucken wir nochmal auf Deutschland. Da ist ja der Großteil der Bevölkerung mit den staatlich verordneten Einschränkungen d'accord. 95%, so hieß es im jüngsten ZDF-Politbarometer, seien einverstanden mit den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Haben Sie eine Erklärung, woher dieser Gehorsam jetzt auf einmal kommt, wo wir doch sonst eigentlich ganz gerne Widerworte geben?
Ja, das ist tatsächlich ein bemerkenswertes Phänomen, das wir im Nachhinein und auch bloß jetzt schon am besten soziologisch, politikwissenschaftlich, philosophisch und so weiter untersuchen müssen. Also in einer Demokratie ist es eigentlich verdächtig, wenn solche Einigkeit herrscht, weil es zur Demokratie gehört, dass es eine gewisse Pflicht darauf gibt, viele Perspektiven einzuholen. Ja, also Dissens und Widerstreit und auch Mut zur falschen Meinung gehören auch zu einer Demokratie. Wenn es aber natürlich um Leben und Tod geht und echter Notstand herrscht, ja, gelten sofort andere Spielregeln. Und das ist jetzt eingetreten. Ja, also dadurch, dass eine massive Gefahr droht, die man in Italien und Spanien sehen kann, nämlich die Zerstörung und Überlastung unseres Gesundheitssystems, sind sich plötzlich alle einig. Diese Einigkeit ist allerdings auch gefährlich, denn sie könnte verdecken, dass es eben auch andere Alternativen gibt, mit den Problemen fertig zu werden. Denn wir wissen ja jetzt noch nicht, ob die derzeitigen Maßnahmen nicht auch unser Gesundheitssystem massiv beschädigen. Das hängt sehr davon ab, wie wir danach mit den wirtschaftlichen Folgen und den sozialen Folgen klarkommen werden. Und klar ist auch, dass sehr viele Menschen sterben werden dadurch, dass wir diese Entscheidungen jetzt getroffen haben. Ja, also bestimmte Vorsorgemaßnahmen sind ausgesetzt und so weiter und so weiter. Das heißt, unsere Ausrichtung des Gesundheitssystems, die wichtig ist auf die Corona-Krise, wird auch hohe Kollateralschäden nach sich ziehen.
Sie haben es gerade so putzig Spielregeln genannt und andere Spielregeln werden ja auch angedacht. Also Handyortung oder strengere Ausgangssperren sind ja durchaus in der Diskussion. Sehen Sie also eine Gefahr darin, dass im Sinne der Gesundheit zu vielem Ja und Amen gesagt wird und vielleicht die Menge der Maßnahmen nicht mehr kritisch begleitet wird? Fehlen Ihnen kritische Stimmen?
Die kritischen Stimmen nehmen ja in den letzten Tagen zu. Das ist zu begrüßen, einfach deswegen, weil es zur Aufklärung gehört, dass wir Kritik betreiben. Kritik heißt ja nicht herumnörgeln oder ablehnen oder ziviler Ungehorsam, ja, sondern Kritik heißt nur, möglichst viele Perspektiven einbringen. Und zum Thema Tracking von Handydaten, das ist in der Tat sehr gefährlich. Es wäre ja auch eine Lösung der Corona-Krise, wenn wir einfach alle umbringen würden, die Corona haben. Aber auf den Gedanken kommt zum Glück keiner. Warum also tun wir etwas, was wir vorher eigentlich für moralisch verwerflich hielten, nämlich Maßnahmen einer soften Cyberdiktatur einführen, wenn es eigentlich vorher klar war, dass das keine gute Idee ist. Also diese Maßnahme halte ich selber für hochproblematisch, weil man eben digitale Systeme nicht so abschirmen kann, wie das jetzt suggeriert wird. Es ist schlichtweg nicht möglich, eine App zu machen und Verhaltensweisen durch sie auszulösen, die uns vollständig vor etwas schützen, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich eine problematische Nachahmung der Schwachseiten der Volksrepublik China.
Also der Ausnahmezustand wird als Deckmantel womöglich für nichtdemokratische Handlungen genutzt. Würden Sie so weit gehen?
Sicher sehen wir das ja in einigen Staaten. Ja, also Ungarn ist jetzt natürlich der offensichtlichste Fall. Man wird sowas auch in den USA sehen. Sehr interessant, wurde in Deutschland bisher nicht sehr viel darüber berichtet, ist, dass ja Cuomo, also der Governor von New York, sogar schon Donald Trump mit Bürgerkrieg buchstäblich gedroht hat, wenn da Quarantäne über den Bundesstaat New York verhängt wird. Also überall finden auch politische Kämpfe statt gerade, sicherlich auch in Deutschland. Und das ist natürlich gefährlich, dass wir eine solche Situation, bei uns geht es ja auch um Großes, zum Beispiel die Nachfolge im CDU-Vorsitz und damit möglicherweise um die Position des Kanzlers. Wir dürfen natürlich jetzt nicht diese Situation dazu nutzen, so eine Art Gesundheitswahlkampf zu machen. Das wäre ein bedenklicher Vorgang.
Jetzt haben Sie die Sprache gerade schon angesprochen, die Kriegsrhetorik. Ansonsten gibt es ja auch große Diskussionen über den Begriff Social Distancing zum Beispiel. Der Virologe Kekulé hat sich für Smart Distancing ausgesprochen oder auch die Formulierung "Wir fahren auf Sicht". Wie beurteilen Sie den Sprachgebrauch zurzeit? Ist der wirklich überlegt? Ist der klug?
Ja, also das erlebt man ja häufig jetzt im 21. Jahrhundert. Ist sowas wie Social Distancing halte ich schon einfach deswegen für hinterfragbar, weil nicht, also warum haben wir jetzt so ein merkwürdiges englisches Wort hier, ja, also nichts gegen Anglizismen, aber warum kann man nicht den Vorgang irgendwie angemessener beschreiben? Social Distancing klingt so professionell, weil wir ein Gehör dafür haben, dass englischsprachige Ausdrücke besonders objektiv sind. Ja, also das halte ich tatsächlich für problematisch. Wir sollten die Sache vielleicht irgendwie anders benennen. Ja, also wir haben halt faktisch eine selbst auferlegte hygienische, moralisch gebotene Ausgangssperre. Ja, das ist ein selbstgewählter Kurs. Das sieht man eben an den 95%, der auch was mit Solidarität und natürlich Angstzuständen der Bürgerinnen und Bürger zu tun hat. Aber vielleicht sollten wir eben die Sache anders benennen. Also nicht so tun, als würde hier kein Social Engineering, um ein anderes Unwort aufzurufen, betrieben. Ja, also ich denke mal, in Deutschland stehen wir ja noch gut da, weil wir eben sehr viel Kritik zulassen. Aber das sollten wir jetzt in diesem Moment eben auch nicht vergessen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig kritisieren in einer Demokratie, selbst wenn wir einverstanden sind. Das gehört sich ja in jeder guten Freundschaft.
Markus Gabriel, Philosoph von der Universität Bonn, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die mahnenden Worte.
Ja, danke für die Einladung.